wenn ihr euer Kind in Empfang genommen habt und es willkommen geheißen habt, euch einmal realisiert hat, was jetzt gerade passiert ist, dann werdet ihr umziehen ins Bett, weil ihr je nachdem, entweder seid ihr noch in der Badewanne oder im Geburtszimmer, auf dem Boden, in der Hocke, wo auch immer, dann ziehen wir mit euch gemeinsam um ins Bett, dann könnt ihr es euch bequem machen und habt das Baby dann ganz nackig auf eurer Brust und könnt euch zusammen ausruhen und erstmal den Moment genießen. Und für diese ersten Stunden nach Geburt wird ganz oft der Begriff Bonding benannt. Der Begriff Bonding kommt aus der Sozialpsychologie und definiert die zwischenmenschliche Bindung. Wir Menschen lernen uns nämlich kennen und wir werden nicht geprägt, wer die Mutter ist, sondern es ist wirklich ein Kennenlernen. Und die Liebe zum Kind, die Verbindung, die kann sich oder die entwickelt sich einfach langsam. Man muss erst mal realisieren, was passiert ist und ist natürlich euphorisch, dass man es geschafft hat. Und aber dieses, dass das Kind vielleicht einem nochmal fremd vorkommt, das ist auch, gehört dazu und ist auch normal. Und diese Liebe zum Kind, die entwickelt sich so im ersten Lebensjahr. Und die Mutter-Kind-Bindung beziehungsweise auch die Vater-Kind-Bindung, die wird durch viel Körperkontakt gefördert. Und da könnt ihr euch auch schon mal darauf einstellen, dass in den ersten Tagen ganz, ganz viel Kuscheln angesagt ist. Ihr könnt auch, wenn ihr zu Hause angekommen seid, wirklich diesen Haut-zu-Haut-Kontakt richtig fördern, indem ihr das Baby wirklich nackig auf eure nackte Brust legt und damit wirklich kuschelt. Das hat den Vorteil, dass dem Baby auch warm ist. Es liegt dann wie auf so einer Wärmematratze. Es hört euren Herzschlag und es fühlt sich ganz geborgen. Und für euch ist es auch wirklich eine ganz, ganz schöne Sache, wenn man sein Baby dann ganz nah bei sich und auf den Arm hat und es alles spürt, wie weich und zart es ist. Die Kinder suchen in dem ersten Moment nach Geburt auch ganz stark den Augenkontakt zu euch. Das ist wunderschön und faszinierend. Die Kinder sind meistens ganz, ganz wach und euphorisch und bekommen auch die ganzen Hormone von der Mutter auch noch mit durch die Nabelschnur zugespült. Und wenn die Geburt gut verlaufen ist und es dem Baby gut geht, dann wird es auch innerhalb der ersten Stunde anfangen, schon nach der Brust zu suchen und hat dann so ein starkes Saugbedürfnis, was total super ist, weil das auch die Rückbildung mit fördert. Und da fangen die Kinder so an, Richtung Brust zu krabbeln. Die haben wirklich solche Krabbelnbewegungen, schieben sich nach vorne, heben den Kopf und lassen den wieder auf die Brust fallen. Und da könnt ihr das Kind unterstützen, indem ihr es dann auch dem Baby nochmal vereinfacht und die Brust mit anbietet. Genau. Diesen Bedürfnis nach Körperkontakt haben die Kinder ganz stark und da ist auch keine Verwöhnung möglich. Falls Mutter und Kind getrennt werden müssen nach Geburt, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, lässt sich auch dieses Bonding auch nochmal nachholen. Und auch Stillen ist eine wunderbare Bindungsförderung. Was nach Geburt noch passiert, ist die Plazenta-Geburt. Das ist sozusagen, das passiert meistens in den ersten 30 Minuten nach Geburt bis zu 2 Stunden. Da werdet ihr nochmal Nachwehen spüren oder auch einen Druck auf den Darm. Und da hilft es eventuell, sich nochmal aufzurichten. Vielleicht meldet sich das Kind auch nochmal. Da merkt man, dass die Plazenta sich gelöst hat. Und vor der Plazenta-Geburt müsst ihr keine Angst haben. Das fühlt sich wahrscheinlich nochmal ganz komisch an, weil die Scheide dann nochmal gedehnt werden muss oder gedehnt wird. Aber das Plazenta-Gewebe, das fällt so richtig so ein bisschen zusammen und ist ganz, ganz weich und auch nicht mehr so groß wie das Kind. Aber es ist trotzdem erstmal ein komisches Gefühl. Falls irgendjemand von euch mit Blutungen oder mit Blutsehen nicht so gut zurechtkommt, wäre das jetzt der Part, wo man vielleicht nochmal ans Kopfende geht, weil das, wo man sozusagen weiß, Geburt und Blut. Das ist sozusagen jetzt die Phase, wo nochmal eine Blutung kommt, wo es nochmal normal ist, dass durch die Plazenta-Lösung eine leichte Blutung entsteht. Und mit der Plazenta kommt meistens auch nochmal so ein kleiner Schwung Blut mit. Und danach ist die Blutung aber auch wieder vorbei. Also wer da keine Lust drauf hat, das zu sehen, da muss man nochmal so ein bisschen nach hinten gehen und jetzt das nicht alles noch anschauen. Genau, wenn die Plazenta da ist, entweder dann oder nachdem die Nabelschnur auspulsiert ist, werden wir euch fragen, wahrscheinlich den Partner, ob er oder sie abnabeln will. Und da setzt man eine Nabelschnurklemme. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Da sind keine Nerven drin, das sind wirklich nur Blutgefäße, die werden abgeklemmt und dann schneidet man das mit einer Schere durch. Und da ist aber wichtig, dass man wartet, bis die Nabelschnur auspulsiert ist, damit eben der gesamte Austausch zwischen Mutter und Kind noch bis zum Schluss bestehen kann. Die Kinder kriegen gerade in diesen ersten Momenten, wo sie Luft holen und so weiter, kriegen die noch trotzdem, pulsiert die Nabelschnur weiter und die kriegen wie so nochmal einen Startpuffer mit sauerstoffreichem Blut, sodass der Körper gerade am Anfang, wo die Kinder eben diese ersten Atemzüge machen und die Lunge noch nicht ganz optimal belüftet ist, dass dann nochmal so ein bisschen ein Puffer besteht. Und den will man den Kindern nicht wegnehmen. Genau. Und allerspätestens nabelt man dann meistens ab. Wenn die Plazenta schon geboren ist, dann könnte man sich die Verbindung auch nochmal anschauen. Und genau, dann kann man sich die Plazenta angucken. Was macht die Plazenta überhaupt? Die Plazenta ist immer vielen sehr suspekt. Man hat irgendwie so wenig Bezug dazu. Aber das ist ein super, super faszinierendes Organ, was sich nur für die Schwangerschaft entwickelt. Das ist auch das einzige Organ, was so kurzfristig sich entwickelt und nur für diese Zeit eine Funktion erfüllt. Und die Aufgaben aus der Plazenta sind eben, dass sie die Atmung übernehmen für das Kind, also sauerstoffreiches Blut zum Kind hin transportiert wird von der Mutter und Nährstoffe, also Ernährung, übernimmt das auch und der ganze Abfall und den sauerstoffarme Blut wird auch wieder über die Plazenta zurücktransportiert zur Mutter und die Mutter übernimmt dann auch mit ihrem Organismus die Entgiftung und auch die Abfallversorgung sozusagen. Die Plazentaschranke schützt vor eindringenden Bakterien und Viren. Die hat nochmal so eine Schutzbarriere fürs Kind. Und sie gibt aber auch gleichzeitig Antikörper an das Kind weiter. Also wenn ihr irgendwie eine Erkältung habt oder ihr in eurem Leben gegen irgendwas Antikörper entwickelt habt, kriegt das Kind das über die Plazenta mit rüber geschoben. Und die Plazenta produziert Hormone, die sorgt, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt, die sorgt, dass die Durchblutung gut angeregt ist, der Gebärmutter, dass das alles gut versorgt ist. Die bereitet den Körper mit auf die Geburt vor und sie ist wahrscheinlich auch mit ein Startschuss für die Geburt. Die Eihäute, also die Fruchtblase, die produzieren mit den kindlichen Nieren zusammen das Fruchtwasser. Und insgesamt besteht das Plazentagewebe zum einen zur Hälfte aus den kindlichen Zellen und zur anderen Hälfte aus den mütterlichen Zellen. Also es ist wirklich ein super tolles Verbindungsstück zwischen Mutter und Kind. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie so das alles aussieht, wie auch die Verbindung zwischen Kind und Plazenta ist, dann könnt ihr jetzt unten bei den Handouts, bei dem Skript nochmal sehen, da steht Plazenta und da ist ein Bild von einem Kind, was schon geboren ist, mit der Nabelschnur und dann sieht man die Plazenta. Und auf dem Bild seht ihr, das ist sozusagen die Fläche, die das Baby anguckt. Die andere Seite, die sieht so ein bisschen leberartig aus. Aber das werden wir euch auch nochmal erklären, wie das alles aussieht, wenn die Plazenta geboren ist. Dann ist die große Frage, was machen wir mit der Plazenta? In den Kliniken werden die meistens entsorgt und bei uns im Geburtshaus müsst ihr die Plazenta mitnehmen, weil wir sie offiziell nicht wegwerfen dürfen. Die Plazenta zählt als menschliches Gewebe und deshalb muss man die richtig speziell wegwerfen und versorgen. Was natürlich bei den paar Plazenten, die wir im Jahr haben und leider viel zu teuer ist, dass wir uns das gar nicht leisten können. Das heißt, ihr müsst die mit nach Hause nehmen. Und falls ihr Freunde in Markkleeberg habt, da ist die Regelung, eine Plazenta pro Haushalt pro Jahr darf man in der Restmülltonne entsorgen. In Leipzig selbst ist die Regelung aber nicht. Wenn ihr die tatsächlich entsorgen möchtet, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr eine undurchsichtige Plastikfolie mit drumherum macht, dass sich die Menschen, die den Müll abholen und mal kurz in die Mülltonne gucken, nicht erschrecken und dann die Polizei rufen oder sowas, ne? Also, dass ihr es einfach blickdicht verpackt, gut verpackt, weggibt und vielleicht kurz vor Entleerung erst reinwerft, damit es auch nicht anfängt zu stinken. Das gesamte Gegenteil ist nochmal eine Lotusgeburt. Das gibt es natürlich, dass man die Plazenta noch dran lässt und mit der Nabelschnur austrocknen lässt. Da müsst ihr, wenn ihr das aber machen möchtet, müsst ihr euch auf jeden Fall im Vorhinein gut damit beschäftigen, weil das bedeutet, dass man die ersten Tage die Plazenta noch mit sich trägt. Also wenn ihr das Kind hochnimmt, müsst man die Plazenta auch noch mit ihrem Säckchen dann mit hochnehmen. Und man muss die speziell reinigen und salzen und mit Kräutern behandeln, damit die nicht anfängt zu stinken. Tiere fressen die Plazenta, um auch vor Fressfeinden sich zu schützen. Und auch wir Menschen könnten die Plazenta essen und pulverisieren. Es gibt neueste Forschungen, die wirklich dahingehend tendieren, dass es eine super, super gute Sache ist, die Plazenta vielleicht sogar pulverisiert in Kapseln mit zu sich zu nehmen, weil es zum einen die Milchbildung einregt, aber auch die Rückbildung mit fördert und da wohl super gute Nährstoffe mit drin sind. Was man sonst auch machen kann, ist ein Globulis aus der Nabelschnur bzw. aus dem Plazenta-Stückchen zu machen. Da dürft ihr euch auch im Vorhinein informieren. Das hilft meistens für das eigene Kind, ist das gedacht, für das erste Lebensjahr oder für die ersten Lebensjahre, wo man weiß, dass die Plazenta auch gegen viele kleinere Kinderkrankheiten sehr gut helfen kann. Und die ganz typische deutsche Tradition ist, einen Baum darauf zu pflanzen. Wenn ihr einen Garten habt, schön tief eingraben, damit kein Fuchs, kein Hund das wieder ausbuddelt. Genau. Und wir haben momentan auch viele Anfragen oder eine Anfrage von der Hunderettungsstaffel in Leipzig. Die haben angefragt, ob man Plazenten spenden möchte. Also wenn ihr irgendwie noch eine sinnvolle Verwendung machen wollt mit den Plazenten, könnt ihr die auch an die Hundestaffel spenden und die bilden ihre Hunde aus, dass sie zur Seenotrettung und so weiter menschliches Gewebe sozusagen gut finden können. Oder auch wenn jemand vermisst wird oder sowas. Genau, da müsst ihr euch aber auch selber drum kümmern. Hundestaffel Leipzig sind das. Was ich auch oft gefragt werde, ist die Nabelschnurblutspende, das DKMS. Und das geht aber nur im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht, weil man da sofort abnabeln muss und die Nabelschnur, die eben noch voll prall gefüllt ist mit Blut, dann anzapfen und so viel Blut wie möglich da rausziehen möchte. Und das geht auch nicht, wenn man einen Kaiserschnitt hat. Also es muss eine Spontangeburt in der Klinik sein, das muss steril abgenommen werden, und das müssen Ärzte bzw. unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Wenn man Nabelschnur einlagern möchte und die Stammzellen mit einfrieren will, da gibt es verschiedene Firmen, die heißen Vita 34 oder Seracell. Und das kostet ungefähr so 21 bis 26 € pro Monat. Und man möchte ja da die Stammzellen nutzen, um bei schwierigen Erbkrankheiten die Möglichkeit zu einer Heilung zu haben. Und da ist aber sozusagen fraglich, ob das eigene Blut Krankheit vor der oder die eigenes Blut vor der Krankheit schützt und die heilen kann. Da es ja auch eine Erbkrankheit ist und das wahrscheinlich in den Stammzellen mit verankert ist. Und da weiß man, dass es wahrscheinlich besser ist, das zum Beispiel aufzubewahren für das Geschwisterkind oder sowas. Genau, das erstmal zu der Plazenta selber, was man damit machen kann. Da dürft ihr euch einfach austauschen und euch überlegen, was ihr machen wollt. Gut ist es, wenn man die Plazenta dann erstmal in den Gefrierfach tut, und sich dann entscheidet, was man damit machen möchte und die versorgt. Bitte nicht im Auto vergessen, das passiert auch einigen Leuten, das ist jetzt im Winter bzw. Frühling nicht so schlimm, aber auch da, wenn die Sonne drauf prallt und man erstmal eine Woche zu Hause ist, und gar nicht das Auto bewegt, dann erlebt man eine böse Überraschung. Genau. Zurück ins Geburtshaus. Also nach der Plazentageburt werdet ihr auf jeden Fall unterstützt werden im ersten Anlegen, im ersten Stillen. Dann werden wir die Papiere parallel machen und kommen dann nochmal zu euch für die U1, wo wir auch das Vitamin K mitgeben können. Das erzähle ich euch später, was die ganzen Prophylaxen dann sind, wofür ihr euch entscheiden dürft. Ihr werdet nochmal aufstehen, auf Toilette gehen. Da ist nämlich wichtig, dass man wirklich auch schon mal nochmal urinen lässt, dass die Blase leer ist, weil nur wenn die Blase leer ist, kann sich die Gebärmutter gut zusammenziehen. Und die soll sich ganz kräftig zusammenziehen, weil man weiß, dass aus dieser Plazentahaftfläche, wo die Plazenta einfach an der Gebärmutter angehaftet ist, das ist die Wundfläche, die den Wochenfluss auch macht, dann in den ersten 6 Wochen nach Geburt. Und da sollte diese Wundfläche ganz, ganz klein sein. Und deshalb zieht sich die Gebärmutter gut zusammen und das braucht es ganz, ganz dolle, weil sonst entsteht wieder eine neue Blutung, die einfach auch gefährlich sein kann. Und die Blase sitzt direkt neben der Gebärmutter. Und deshalb sollte man einfach gut darauf achten, dass man die Blase immer entleert, sodass die Gebärmutter Platz hat, sich gut zusammenzuziehen. Je nachdem, wie euer Kreislauf ist, kann es auch gut sein, dass wir mit euch unter die Dusche gehen, damit ihr euch nochmal richtig abbrausen könnt und einfach was Bequemes anziehen, sodass ihr, wenn ihr zu Hause seid, euch einfach nur noch ins Bett legen könnt. In der Zwischenzeit zieht der Papa, die Partnerin, das Baby an und ungefähr nach 2 bis 3 Stunden dürft ihr dann nach Hause gehen. Da haben wir immer ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass das auch schon so zeitig ist, weil die Hormone, die ihr habt, helfen euch sozusagen richtig wach zu sein. Ihr seid noch mal richtig vollgefüllt voller Adrenalin und Euphorie. Und egal zu welchem Zeitpunkt das ist, ist man ziemlich fit noch nach Geburt, erstmal eine ganze Zeit und aufgeregt. Und dann so nach 2 bis 3 Stunden fällt diese Energie auch wieder ab. Und da ist es dann gut, wenn ihr zu dem Zeitpunkt dann auch schon zu Hause seid und im Bett liegt, und dann nicht mehr nochmal irgendwie aufstehen müsst und los und noch ins Auto sitzen und noch eine Fahrt vor euch habt. Was ich jetzt gerade noch vergessen habe, dazwischen zu sagen, ist, dass es eventuell ja noch eine Geburtsverletzung geben kann. Da weiß man, dass zum Beispiel, es wird ja oft auch diskutiert, Dammschnitt gegen Geburtsverletzung. Der Dammschnitt ist leichter zu versorgen, weil das einfach ein gerader Schnitt ist, aber das heilt viel, viel langsamer. Also das Gewebe gibt so in der Form nach, wie es auch am besten wieder heilt. Und die Dammhaut und das Scheidengewebe ist ein wahnsinnig gut durchblutetes Gebiet. Und dadurch ist, selbst wenn ihr eine Verletzung habt, die Heilung einfach wahnsinnig schnell und ziemlich gut. Am Anfang ist es noch ziemlich geschwollen, und das schwillt aber sehr, sehr schnell ab in den ersten Tagen und es heilt wahnsinnig gut. Darauf kann man einfach gut vertrauen. Und wir haben die Möglichkeit, im Geburtshaus auch die Geburtsverletzungen zu nähen. Das machen wir in einem Lokalanästhetikum, mit einem Lokalanästhetikum wie beim Zahnarzt, dass wir einfach so einen Betäubungsgel haben, dass man gar nicht noch eine Spritze setzen muss. Und damit lässt sich das ganz, ganz gut versorgen ohne Schmerzen. Und wir können das aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad, also solange keine Muskelgruppen mit beansprucht sind und vor allem einfach die Haut mit betroffen ist, dann können wir das gut versorgen. Aber sobald es um Muskelgruppen geht, die mit verletzt sind, dann müssten wir euch in die Klinik verlegen, weil das erstens eine andere Anästhesie braucht, also eine andere Betäubung, und auch einen Arzt da und im OP das richtig versorgen sollte. Genau. Kurz bevor ihr geht, geben wir euch nochmal alle Papiere mit. Also die fürs Standesamt, die Geburtsanzeige, Briefe für den Gynäkologen, für den Kinderarzt und klären euch nochmal auf, was ihr in den ersten 3 Tagen wirklich wichtig zu wissen ist, auf was ihr achten sollt beim Baby, auf was ihr achten sollt bei euch selber. Und wenn ihr dann zu Hause angekommen seid, dürft ihr euch erstmal ausruhen, erstmal schauen, wo ihr angekommen seid. Ihr dürft bitte gerne sofort ins Bett und weiter kuscheln und vielleicht auch nochmal schlafen, wenn ihr in der Nacht nach Hause kommt. Und wir kommen dann ein paar Stunden später, entweder die Wochenbetthebamme, mit der ihr euch schon verabredet habt, oder wir selber. Das kommt so ein bisschen auf den Zeitpunkt an, ob es Wochenende ist oder ob es Tag und Nacht ist. Und dann kommen wir ein paar Stunden später. Also wenn ihr in der Nacht nach Hause geht, kommen wir am Morgen. Wenn ihr mittags nach Hause geht, kommen wir am Abend. Ne? Dann seid ihr direkt mit der Wochenbetthebamme weiter versorgt.